Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hi Robert.
Hallo Sabrina. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Du warst schon.
Ja, mir geht's sehr gut.
Das ist schön.
Ja, genau. Wir sind alle wieder gesund. Von daher, ich habe Grund zur Freude.
Alle 30 Kinder und Sabrina und Mann sind wieder gesund.
Ich kriege jede Folge kriege ich mehr Kinder von dir angedichtet. Dabei hast du nur eins mehr als ich, also 29.
Das stimmt.
So, bevor wir uns jetzt aber über unsere Kinder und auslassen, wollen wir heute noch unseren Interviewgast begrüßen. Wir haben heute Marianne Joanneau bei uns. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram, von Neuroperspektiven. Und sie berichtet uns heute über ein ganz interessantes Thema, das ihr euch oft gewünscht habt, und zwar zum Thema ADHS bei Erwachsenen. Aber bevor ich mehr erzähle, Marianne, bitte stell dich doch einmal vor. Wer bist du und was hast du so bisher gemacht? Hallo.
Ja, hallo, bonjour. Ich bin Marianne, wie der Name schon sagt, eine deutsch-französische, inzwischen Ergotherapeutin. Das war nicht immer so. Tatsächlich habe ich also nach meinem Abitur in Frankreich studiert, habe ein Masterstudium absolviert zu internationalem Projektmanagement und war auch erstmal so im internationalen Projektmanagement unterwegs, bis meine Mutterschaft mich da auch so ein bisschen rausgekickt hat und dann, ich weiß nicht, was es waren, Hormone oder so, habe ich dann sehr viel in Frage gestellt und einfach die Karriere nochmal neu gestartet und war dann an der Medizinischen Akademie und bin seit, die Jahreszahlen habe ich es nicht so, 2016 staatlich zertifizierte Ergotherapeutin und seit 2019 selbstständig. Genau, zunächst habe ich dann, also ich hatte vorher so als junge Ergotherapeutin so ganz klassisch in Praxen gearbeitet und auch im klinischen Bereich und irgendwie so für mich immer wieder so gemerkt, mir fehlt was. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, erst als Jobcoach, Job- und Karrierecoachin. Und dann seit 2020 habe ich eine eigene Praxis und seit 2021 bin ich Co-Gründerin des Therapiezentrums am Müggelsee und wir haben uns eben spezialisiert auf Menschen mit ADHS und Menschen auf dem Spektrum. Und tatsächlich, die KollegInnen haben sich so spezialisiert auf Kinder und ich mache so die Erwachsenen, vor allem weiblich sozialisierte Personen, sind so mein Hauptfokus. Mhm. Wenn man von Spezialisierung sprechen darf als Ergotherapeutin, sind wir eingeladen, uns breitflächig quasi zu positionieren. Und gleichzeitig macht es ja auch Sinn, trotzdem ein Spezialgebiet zu haben. So.
Definitiv, ja. Das macht definitiv Sinn. Ja. Vielen Dank für deine Vorstellung. Wie du schon angeteasert hast, wir sprechen ja heute über das Thema ADHS bei Erwachsenen. Was hat dich dann vielleicht auch dazu gebracht, also dass du dieses Thema überhaupt aufgreifst? Und vielleicht kannst du kurz mal erläutern, was ADHS genau ist.
Also tatsächlich spricht man ja immer ganz klassisch von Aufmerksamkeitsdefizit und von Hyperaktivität. Das ist so ein bisschen die landläufige Erklärung von ADHS. Ich würde eher aber sagen, es ist eine neurobiologische Besonderheit. Ich finde das Wort Besonderheit weniger stigmatisierend. Und diese Besonderheit zeigt sich halt in Bezug auf die Verarbeitung und Weiterleitung und eben auch auf die Filterung von Informationen, also sprich Reizen, und die daraus resultierenden Emotionen und eben auch die Handlungen, ja, also dass eben strukturiertes, planvolles Handeln dann anders erfolgt als vielleicht bei anderen Menschen, deren Gehirn anders verdrahtet ist, würde ich sagen. Ja.
Oder hast du alles dazu gesagt? Ja. Du hast gerade noch angesetzt.
Ja, habt ihr dazu erstmal Fragen?
Nein, alles gut. Genau, vielleicht kannst du kurz mal erläutern, welche Auswirkungen das genau auf die Betroffenen haben kann, also ADHS.
Also ich finde schon mal das Wort Betroffene immer so ein bisschen schwierig, weil das auch, ich finde auch das sehr stigmatisierend. Also ich würde einfach sagen, jemand hat ADHS, so, weil das eben einfach ein Zustand ist oder wie gesagt, ne, diese neurobiologische Besonderheit und welche Auswirkungen das jetzt hat. Also das ist eine interessante Frage und zwar die Frage bezieht sich überhaupt auf das Paradigma, mit dem du das misst. Das heißt, also wenn du anfängst, die Performance einer Person an unserem gängigen System zu messen, dann hat das Auswirkungen. Also, ich erkläre das kurz so: Wenn du Schuhgröße 41 hast und du versuchst in Schuhgröße 38 zu laufen, in deinem Fall Robert vielleicht dann auch noch am besten so ein High Heel, dann wird das schwierig. Und da merkst du dann, dass du ein Problem hast. Und vielleicht kommst du da dann auf die Idee, dass was mit deinem Fuß nicht stimmt, wenn man dir erklärt, das ist aber hier so der Schuh, den du dir anziehen sollst. Und tatsächlich ist das was, was ich beobachte, wo die Probleme entstehen. Die entstehen immer im Kontakt mit dem System. Das siehst du auch bei Kindern. Ganz häufig haben die so in der Kindheit gar nicht so sehr viele Herausforderungen. Sobald sie beschult werden, entstehen dann die Probleme. Und dann kommen die Menschen und suchen quasi Hilfe. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, weil ganz häufig ein ganz schlechtes Selbstbild irgendwie schon vorliegt und die Leute glauben, ich bin das Problem. Also so wie wenn du sagen würdest, mein Fuß ist das Problem, weil ich 41 habe. Und die Tatsache ist aber eigentlich nur, du hast halt 41, dieser Schuh ist 38 und du bist vielleicht eingeladen zu gucken, welchen Tailor-Made-Schuh könntest du denn da jetzt bekommen und wenn es keinen gibt, dir einen machen. Also und natürlich klassisch sind die sogenannten Symptome, also da, wo das dann quasi auffällt, sowas wie ja, Konzentration, also weil die Besonderheit der Konzentration ist eben so, dass sie vielschichtig ist. Das heißt, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von Konzentration, dass so vieles irgendwie gleichzeitig wichtig ist. Und deswegen wirkt es nach außen immer so, dass die Person sich nicht konzentriert. Also zum Beispiel in einem Gespräch, ja, dass es so auf dich so wirken könnte, dass jemand sich nicht konzentriert. Gleichzeitig nimmt die Person aber vielleicht auch parallel alles wahr. Die nimmt parallel wahr, was du mit deiner Stirn machst, was du mit deinen Fingern machst, was du unterm Tisch machst, dass gerade ein Vogel vorbeifliegt. Also ist so eine Parallelität. Genau. Und das finde ich total wichtig, also auch in diesem nicht-ableistischen Ansatz, ja, dass das kein Defizit ist. Ich mag das Wort Defizit nicht, weil das eben ja an diesem Konstrukt so gemessen wird. Ja, und dann haben die Menschen immer das Gefühl, sie sind irgendwie falsch. Aber ja, also man merkt das eben daran, dass auch bei Gesprächen, ne, wie gesagt, gibt es so eine Parallelität, dass Menschen gleichzeitig mehrere Gespräche wahrnehmen. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig beim ersten Date, wenn man ins Restaurant geht und dann der Datepartner vielleicht das Gefühl hat, man hört gar nicht richtig zu, weil man mit einem Ohr noch am Nebentisch ist. Und das Umfeld nimmt das halt dann negativ wahr und gibt negative Rückmeldung und empfindet es als unhöflich. Aber die Person kann ja nichts dafür, dass ihr Gehirn gleichzeitig quasi die Sachen aufnimmt und da eine Filterbesonderheit vorliegt, so. Genau, generell nimmt man das eben auch nochmal an dieser gesamten Reizoffenheit wahr, ne? Also als Besonderheit, was du gefragt hast jetzt. Und ja, bei vielen ist es auch so, dass man sagt, die seien hyperaktiv, aber tatsächlich ist das einfach nur ein Bestreben, sich wach zu halten. Also wenn ich merke, dass diese von mir geforderte lineare Konzentration irgendwie gerade nicht vorliegt, dann versuche ich mich irgendwie wach zu machen. Und da sehe ich halt, dass vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen, dass sie eben nicht so rumhampeln oder so, ne? Man denkt ja immer so der klassische Zappelphilipp. Und das machen aber weiblich sozialisierte Menschen gar nicht, sondern sie beißen sich vielleicht so innen nicht sichtbar in die Lippe. Oder würden irgendwie sich so leicht in die Finger pieksen, so mit den Fingernägeln oder so. Einfach um sich körperlich zu stimulieren, um mit der Aufmerksamkeit nicht noch woanders hinzuwandern. Und vor allem, und das ist nicht sichtbar, also das Größte des Eisberges ist eigentlich überhaupt nicht sichtbar, ist die emotionale Problematik. Das heißt also, dass dieses Hyperaktive, ja, dass das so nach innen geht. Und ganz viele haben dann irgendwie so eine Angstproblematik, sind innerlich immer getrieben, kommen nicht zur Ruhe, sind dauerangespannt, und haben irgendwie so ein sehr großes emotionales Leiden eigentlich. Und deswegen kommen ganz viele in Therapie, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nicht alles gleichzeitig wuppen, sie fühlen sich ausgebrannt. Vor allem Menschen, die Kinder haben, merken halt einfach, vorher ging das noch irgendwie so, man konnte so mit dem Hyperfokus da noch die Sachen irgendwie wuppen und bei dem System quasi mitspielen. Man kann sich das so vorstellen, als würde so ein regulärer Mensch, der jongliert irgendwie mit drei Bällen und wenn dann irgendwie das Umfeld einen anderen Ball hinzubringen möchte, dann überlegt die Person, oh, mit dem bin ich fertig, ich lege einen weg, dann kann ich einen hinzunehmen. Und bei Menschen mit ADHS ist es so, die jonglieren schon mal mit fünf Bällen und wenn das Umfeld dann zusätzliche Bälle dazu wirft, versuchen sie das in ihr Spiel zu integrieren und das wird dann halt super Speed und irgendwann fällt alles runter. Und das ist der Moment, wo sie häufig in Therapie kommen.
Ja, vielen Dank, Marianne. Mir sind da gleich zwei Sachen nochmal aufgefallen, die ich nochmal für unsere HörerInnen einmal zusammenfassen möchte. Ich finde es einmal total schön, dass du so wertschätzend eben drüber sprichst als Besonderheit und es eben nicht als Defizit deklarierst, sondern sagst, nee, das ist eigentlich was ganz Tolles, was aber in unserem System, das natürlich auf Leistung und auf bestimmte Sitten, schau dem anderen ins Gesicht, sei zugewandt und so weiter, da man dann vielleicht dran eckt, weil man abgelenkt ist durch oder ganz vieles wahrnimmt, nicht mal abgelenkt, sondern die Konzentration auf vieles legt. Und zudem ist mir bei dem, was du erzählt hast mit dem Schuhvergleich, dieses Bild, das wahrscheinlich einige kennen, vor Augen geflirrt, wo ganz viele Tiere, eine Giraffe, ein Elefant, ein Affe, ein Goldfisch vor der Lehrerin stehen und die Lehrerin sagt, klettert bitte alle den Baum hoch und das natürlich für jeden, der das anschaut, nicht begreiflich ist, aber bei uns sieht es ähnlich aus. Also Kinder sehen alle ähnlich aus, sage ich jetzt mal, aber das Innere spiegelt dann das wider, was so ein bisschen in diesem Cartoon ist. Wollte ich noch mal kurz zusammenfassen. Wir kommen zur nächsten Frage. Du hattest es ja schon erwähnt. Du machst dich ja auch stark für die sensibilisierte Wahrnehmung von ADHS bei Frauen. Was genau sollte hier deiner Meinung nach noch mehr beachtet werden? Warum bei Frauen? Warum machst du dich dafür stark?
Also weil ich tatsächlich sehe, dass es einen ja soziologisch bedingten Unterschied gibt. Also wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, ist ja bei allen, die ADHS haben, ähnlich. Und gleichzeitig ist aber die Symptomatik bei weiblich sozialisierten Menschen eine ganz andere, was dazu führt, dass vor allem in der Grundschule oder so, wo halt vielleicht männlich sozialisierte Menschen eher entdeckt werden, weil ihr Verhalten sozusagen eben nicht so angepasst ist an die Werte des Systems und sie dann halt eher, ich sag mal, die Chance haben, aufzufallen, weil sie vielleicht, ne, also PDA haben, also Pathological Demand Avoidance, das heißt, dass sie halt die sogenannte Kollaboration verweigern, ja, also so nennt das System das oder die Lehrer, ne, fühlen sich dadurch gestört, dass jemand eben im Unterricht versucht, sich zu stimulieren, indem er da irgendwie körperlich besonders aktiv ist, ja, und dann, dass sie als Störfaktor wahrgenommen wird. Und männlich sozialisierte Menschen fallen dadurch halt eher auf, wohingegen weiblich sozialisierte Menschen da eher sitzen und still vor sich hin leiden. Das heißt, also es wird wirklich eher internalisiert, wie ich vorhin gesagt habe. So Mädchen sitzen dann da und beißen sich ein Loch in die Wange. Und das stört ja nichts. Ob deine Wange blutet, interessiert die Lehrerin nicht. Wenn du da aber rumhampelst und dazwischen rufst, dann stört das und dann wird sozusagen der Symptomträger stigmatisiert. Und deswegen fallen also weiblich sozialisierte Kinder, also Mädchen, häufig komplett durch die Raster, weil sie nicht auffallen, was nicht bedeutet, dass sie nicht strugglen. Und das ist das, was das Ganze auch so traurig und gefährlich macht, weil ganz, ganz viele meiner KlientInnen, die beschreiben halt dann auch so einen Parcours von sich alleingelassen gefühlt haben, massiven Druck, also unter den sie sich selbst setzen, ja, dieses Leistungsstreben unserer Leistungsgesellschaft, dass sie dann irgendwie nachts ewig lang lernen, teilweise Sachen nachholen, irgendwie, um bloß nicht aufzufallen, weil also die Angst vor Zurückweisung ist eine ganz, ganz große, weil ja emotional auch alles viel stärker verarbeitet wird aufgrund dieser Reizfilterbesonderheit. Und deswegen gibt es halt eine totale Angst vor Ausschluss und generell sind ja weiblich sozialisierte Menschen einem größeren Druck ausgesetzt. Ne? Also ne, dann gibt es noch die Schönheitskriterien und all diese Kriterien, die brave Mädchen nicht machen und so. Und die sind so wahnsinnig unter Druck, dass sie eben versuchen, immer allen Erwartungen gerecht zu werden, was dann auch noch zu diversen Komorbiditäten führt, also häufig Angststörungen. Ne? So, oh Gott, das darf bloß keiner merken. Viele gehen dann auch irgendwie noch als Komorbidität in die Magersucht, um eben auch diesen ganzen Schönheitsidealen zu entsprechen. Und ja, das kann sich ganz schön auswachsen. Viele kompensieren dann diese Unaufmerksamkeitssymptome vielleicht mit so einer Überkompensation an Korrektheit. Also die sind dann überpünktlich, übergenau. Und das kann dann auch teilweise bis in die Zwangsrichtung gehen. Das habe ich auch ganz, ganz, ganz oft. People-Pleaser vor dem Herrn, ja, also sobald irgendeine Erwartung im Raum steht, wird sofort alles abgeliefert und man verliert halt dann den Zugang zu sich selbst, ja, den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen, zu eigenen Grenzen und das alles eben wirklich nur aus Angst vor Ablehnung. Und das ist bei weiblich sozialisierten Menschen einfach aufgrund der Rollenerwartung sehr, sehr, sehr viel stärker. Und ich habe gemerkt, da sind ganz, ganz viele, die wurden nie gesehen. Ich habe erwachsene Frauen in Therapie, die waren in mehreren Kliniken. Es wird in keiner Essstörungsklinik je geschaut, ob vielleicht eine ADHS zugrunde liegt. Also auch Depressionen, vielen wird dann Depression so also diagnostiziert, stellt sich aber dann heraus, es ist halt nur eine Komorbidität, genauso wie bei den Angststörungen. Und ganz viele brechen halt dann zusammen in der Mutterschaft, weil dann eben ne, zu viele Bälle und so und dann geht das halt nicht mehr, was man vorher noch so wegmaskieren konnte. Und da sehe ich einfach, es gibt viel zu wenig Aufklärung. Also auch bei LehrerInnen. Ich war vor kurzem, habe ich einen Vortrag gehalten für LehrerInnen und dann hat halt einer auch gefragt, wie kann ich denn das erkennen? Ne? Wie kann ich denn so einem Mädchen helfen, wenn das da sitzt in der Klasse? Und ja, das ist sehr schwer zu erkennen. Also wie gesagt, der Zappel-Philipp, ja, wenn ich jetzt das Paradigma bediene von Dr. Hoffmann, was ich natürlich gruselig finde, aber der hat halt die Chance, ja noch aufzufallen und dadurch, dass er quasi auffällt, ja noch irgendwie an Hilfe ranzukommen. Also, wobei auch heute immer noch, ne, also dieses pathologische Paradigma irgendwie vorherrscht, immer noch in den Schulen. Ich war vor kurzem in der Schule ich habe mit einer Lehrkraft gesprochen. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ne? Also die hat dann auch irgendwie alles verboten, was wir in der Therapie ausgearbeitet hatten mit der Mutter. Das Kind durfte halt, also ich hatte da halt, ne, so Kaugummi kauen und solche Igelbälle und so. Und da meinte die Lehrerin, ja, das würde jetzt hier nicht gehen, das würde ja stören und so. Da würde dann schmatzen. Und da fragt man sich so ein bisschen. Ja, ich würde auch gerne noch was sagen zu dem pathologischen Paradigma, wenn ihr gerade keine
Gerne, gerne.
Frage habt. Genau, also dieses, was ja immer vorgeherrscht hat und was eben ne, auch von Dr. Hoffmann, Strobel, Peter, Zappel, Philipp, das ist halt dieses pathologische Paradigma. Und wenn ihr auch Fortbildungen findet, die dieses pathologische Paradigma irgendwie bedienen, würde ich sagen, sehr schwierig, weil es halt, wie gesagt, Symptomträger stigmatisiert. Und also in diesem pathologischen Paradigma ist die Annahme halt diese, es gibt ein normales Gehirn und die anderen sind dann quasi divergent und nicht normal oder abweichend und deshalb nicht richtig oder so. Und tatsächlich ist aber halt die Norm ein soziales Konstrukt. Das muss man irgendwie immer im Hinterkopf behalten, auch als therapeutische Grundhaltung. Ja, und also in diesem pathologischen Paradigma, da wäre halt so das ideale Ergebnis, was da der Lehrer möchte oder die Arbeitgeber, das wäre halt dann, dass man auch immer so artig mitmacht, Compliance, sich anpassen, ne? Also wie vorhin wie mit dem Schuh und dann immer kompatibel sein. Und das ist überhaupt nicht das, was wir in unserer Arbeit machen, sondern für uns ist das ideale Ergebnis die Autonomie und Selbstbestimmung. Und das ist auch bei ADHS total wichtig. Wenn ihr mit Menschen arbeitet, die ADHS haben, schaut, dass sie maximal Autonomie und Selbstbestimmung bekommen, weil es gibt nur eine Expertin für das jeweilige eigene System und das ist die Person. Ja, also das ist für mich wirklich Klientenzentrierung, auch bei ADHS. Also wenn ich so mitbekomme, dass jemand dann sagt, ah, sie können sich nicht gut konzentrieren, dann machen wir jetzt Konzentrationstraining, damit wir ihre Kognition verbessern. Ja, das wäre schon auch ein pathologisches Paradigma, wenn man davon ausgeht, du hast da was nicht richtig ist. Anstatt ressourcenorientiert zu gucken, was ist denn alles da und was kann man damit machen? Vor allem eben, was möchtest du damit machen? Wo willst du denn eigentlich hin? Ne? Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, also in diesem pathologischen Paradigma sind halt neuronormative Standards so das Messinstrument per se. Und daran misst man halt dann sozusagen den Therapieerfolg. Und also das ist ja irgendwie nicht klientenzentriert in der Form. Das heißt, also wir labeln irgendwie Leute nicht oder deren Verhalten irgendwie nicht von außen so stigmatisierend, sondern wir versuchen halt, das Verhalten als was sehr Individuelles oder als individuellen Ausdruck zu sehen von diesem inneren Erleben, das eine Person hat und damit dann einfach, ja, klientenzentriert zu arbeiten. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen klar ist.
Ich würde da gerne noch mal kurz eingrätschen. Sorry, Robert.
Gerne, Sabrina, du
War schon
darfst das.
Mir hat da neulich was geholfen. Ich habe von einer Kollegin was zugeschickt bekommen, tatsächlich auch ein Podcast. Muss man nochmal gucken, ob wir den finden, wo ein Professor über Neurodivergenz gesprochen hat und eben gesagt hat, niemand sagt, wie ein normales Gehirn aussieht, weil jeder von sich selber denkt, mein Gehirn ist normal oder so, wie ich denke, denkt eigentlich jeder. Und er dachte ganz lange, dass es normal ist, bei, wenn er sich Zahlen vorstellt, dass man Farben sieht. Also ne, eine 9 war grün, eine 4 war blau oder keine Ahnung was, bis er dann drauf gekommen ist, so ist es gar nicht. Ne? Und der hat da was wahnsinnig Tolles dazu erzählt, wo mir meine Sicht nochmal verändert hat, weil ich war auch ganz lange unbewusst natürlich in dem pathologischen Muster verfangen, dass ich das eben als pathologisch angesehen habe. Natürlich, ADHS ist A, nicht mein Steckenpferd und B, ich habe mich nicht damit beschäftigt und dann nimmt man eben das, was man so hört. Aber das hat mir tatsächlich nochmal so eine andere Perspektive gegeben, wo ich sage, ach Moment, wer definiert eigentlich die Norm? Und so wie du gesagt hast, die Norm definiert die Gesellschaft, was wir alle leisten müssen und woran sich quasi alle Gehirne anpassen müssen, egal wie sehr sie jetzt dieser Norm entsprechen. Und das fand ich sehr interessant, wollte ich jetzt hier nochmal kurz ansetzen, bevor ich an Robert weitergebe.
Also ich will noch ganz kurz, das ist super, super wichtig, weil es geht darum, also alle, die da draußen das jetzt hören, es geht nicht darum, dass ihr Symptome reduziert. Ja, darum geht es wirklich nicht, sondern es geht darum, die Menschen dahingehend zu begleiten, dass sie sich weniger unter Druck setzen. Der Schlüssel bei der Behandlung von ADHS ist wirklich dieses emotionale Erleben. Und wenn man, also ich habe einen Professor gehört, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich immer alle Namen vergesse. Der sagte Folgendes und ich fand es super. Der sagte, ADHS sei eine Motivations-Erektionsstörung. Wenn wir was nicht geil finden, kriegen wir es nicht hoch. Also die Motivation. Das heißt, wenn
Okay.
was abturnt, fällt alles zusammen und dann geht auch nichts. Ja,
Das
da
müssen
kann
wir
man sich
wahrscheinlich
einen ab.
piepsen. Nein.
Nein, ja, aber. Und das finde ich aber so wichtig. Also wirklich gucken, wofür brennt der Mensch und zu schauen, wie kann man sich intrinsisch wirklich motivieren, dass man Dinge macht. Ich meine, natürlich gibt es so Dinge wie vielleicht Steuererklärung, außer man ist ein Zahlen-Nerd und sieht die Zahlen in Farben und findet das super lustig. Aber so per se, ich nehme jetzt mal so was Klassisches, ja, was vielleicht irgendwie so ein bisschen nervt. Natürlich gibt es diese Dinge und natürlich gibt es Strategien, die man und wieder klientenzentriert mit der Person zusammen erarbeitet. Das heißt, also Ergotherapie ist dann sowas wie Live-Coaching für Menschen mit Diagnose, hat
Das
neulich eine Patientin gesagt.
würde auch gleich mal auf die nächste Frage ein bisschen anschließen. Bevor du jetzt da schon vorpreschst, glaube ich, würde ich sie gerne mal stellen. Du bist ja selber Ergotherapeutin, hast du ja gesagt, und du sprichst gerade ganz viel von Klientenzentrierung. Und welchen Ansatz kann denn eine betätigungszentrierte und klientenzentrierte Ergotherapie bei erwachsenen Klientinnen und Klienten mit ADHS verfolgen? Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
Ja, also super, 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 super wichtig ist also die Grundhaltung, die ich ja jetzt hoffentlich hinreichend schon so ein bisschen dargestellt habe. Und dann vor allem, also auch in Abgrenzung zur Therapie bei Kindern, Nummer eins wichtigster Pfeiler in der Therapie ist die Psychoedukation. Ja, also dass wir selber wirklich ganz viel Wissen haben über ADHS und den Leuten so ein bisschen erstmal das Hirn so erklären und sagen, das ist so, das ist normal, das ist bei ADHS-Gehirnen so, du brauchst dich auch nicht mehr anstrengen, dich da an der Stelle zu verändern, weil es ist so. Das ist ungefähr so, man muss sich das vorstellen, wie da kommt ein Rollstuhlfahrer. Ja, der hatte vorher keinen Rollstuhl, jetzt hat er einen. Und also an diesem Beispiel können die Leute es gut greifen und zu sagen, das ist dein Zustand, so, der ist so. Und klar kannst du dir jetzt wünschen, dass du wieder laufen kannst. Und es tut mir leid, das wird in der Form nicht stattfinden. Aber wir können gucken, was du dann so machen willst. Kochen, okay, alles klar. Wir adaptieren mit dir deine Küche. Ja. Oh, du willst Auto fahren, okay, dann sorgen wir dafür, dass du ein passendes Auto kriegst. Ja. Oh, du willst auf den Berg, gut, dann müssen wir gucken, wie du da mit dem Rollstuhl hochkommst, Gondel, dies, das. Und genau das ist es auch, was es zu tun gilt, in Zusammenarbeit mit den Klienten, mit ihnen zusammen einen Plan zu entwickeln, wie können sie ihr Leben an sich anpassen und nicht umgekehrt. Weil das versuchen die ihr Leben schon, Leben lang schon, ne? Sich anzupassen, scheitern immer wieder. Und das ist ein Hauptfokus, das negative Selbstbild. Aufgrund wiederholter Misserfolge, aufgrund gescheiterter Beziehungen, Kommunikationsproblemen. Ja, also die ganze, wirklich die komplette Palette von ja, Selbstunsicherheit aufgrund negativer Bemerkungen. Also die haben ihr ganzes Leben lang negative Glaubenssätze angesammelt. Die haben einen wahnsinnigen inneren Kritiker. Ja, die leiden an Perfektionismus, sind bisweilen bedrückt wegen der Symptomatik, reagieren deswegen natürlich auch sofort super übermäßig heftig auf Kritik. Also so ein bisschen schon vorsensibilisiert, haben ständig Versagensängste hinsichtlich des Beginns von neuen Dingen. Ja, und haben halt wirklich ein echt extrem negatives Selbstbild. Und das ist erstmal so als Arbeitsgrundlage, daran zu arbeiten, dass die Leute, ich nenne das immer Baby Steps. Also es gibt dann immer so alltagsorientierte Aufgaben, wo wir so gucken, okay, was möchtest du dir als nächstes vornehmen? Und dann gibt es immer so kleine Hausaufgaben, so vielleicht mal sich trauen, einmal Nein zu sagen am Tag oder so, ja, für sich einstehen. Und dann wird das immer gefeiert. Also es geht wirklich erstmal darum, ja, das Selbstbild irgendwie zu verbessern. Das steht auch so in den Richtlinien, also Psychoedukation für Akzeptanz. Also Krankheitsakzeptanz sozusagen und auch Selbstakzeptanz. Ja, dann ganz wichtig halt die Reduktion sämtlicher Stressoren, also wirklich das Leben so an sich anzupassen, dass es wirklich passt. Also einen Schuh zu finden, der halt dann fußgerecht ist sozusagen. Und da eben auch durch das viele Wissen zu wissen, in reizüberfluteten Orten kann ich nicht arbeiten. Ja, wenn ich ADHS habe, brauche ich nicht ins Großraumbüro gehen. Also das funktioniert einfach nicht. Und da die Leute auch irgendwie so zu begleiten, dahin zu kommen, dass sie da irgendwie für sich einstehen können. Arbeitgeber müssen dann vielleicht auch Noise-Canceling-Headphones bezahlen oder man kriegt irgendwie so ein eigenes Zimmer oder Homeoffice. Also da irgendwie so ein Verständnis zu generieren, das ist kein Luxus, so, oh Madame braucht jetzt hier eine Extrawurst, sondern das ist ja auch eine anerkannte Behinderung. Der Rollstuhlfahrer kriegt auch eine Rampe. Ja, also da so ein bisschen begleitend tätig zu sein. Was ich auch sehr wichtig finde und womit ich sehr schöne Erfahrungen mache, ist, ich gebe ja sehr viele Gruppen und die Gruppe ist auch immer so ein bisschen ein total schöner Ort, weil es ja gab ja so viel Zurückweisung, vielleicht auch Mobbing in der Schule, ne? Man ist dann da irgendwie so das Einhorn oder fühlt sich wie ein Alien, schreiben viele. Und in diesen Gruppen ist es dann immer so, dass die Teilnehmerinnen dann sagen, ah, oh, hier kann ich das ja sagen, ihr versteht mich und ihr judgt mich nicht. Also wirklich diese Non-Judgmental, das ist eine super, super wichtige Sache. Genau. Und ansonsten, was ich immer gucke, also ich analysiere zunächst mal auch so ein bisschen die Betätigungsperformance. Ich habe da ein eigenes Assessment-Tool entwickelt. Also ich überprüfe so ein bisschen die Lebenskompetenz und schaue, wo ist diese Lebenskompetenz aufgrund der ADHS? Ja, also wo gibt es da Schwierigkeiten? Sowas wie also Entscheidungen treffen oder Probleme lösen, Umgang mit Gefühlen und Stress, Kommunikation, zwischenmenschliche Fähigkeiten und Empathie. Und daran arbeiten wir dann halt wirklich mit alltagsnahen Beispielen. Und ich begleite die Personen, dass sie eigene Lösungen finden, die dann ausprobieren und dann wieder mit in die Therapie bringen, wo sie dann natürlich auch erstmal gefeiert werden für ihre Baby-Step-Erfolge. Also es gibt dann so ein Success-Journal, ein Erfolgs-Journal, wo man dann so kleine, so heute habe ich dies und jenes kleine Problem gelöst und so. Und dann, ja, also das verbessert auf jeden Fall den Selbstwert. Und ich arbeite ganz viel, weil Menschen mit ADHS haben so eine Arboreszenz, also denken eben in vielschichtig in verschiedene Richtungen und haben sehr viel innere Bilder und deswegen arbeite ich ganz viel mit auch so Traumreisen. Also dass die Problematik, die vorliegt, irgendwie so visualisiert wird. So stell dir mal vor, es wäre ein Tier, welches wäre das? Wo würde das sitzen? Was macht das Tier? Dann ist es, wird es irgendwie greifbarer, dass sie selber irgendwie auf die Lösung kommen von dem Problem, weil das ist nachhaltig, ne? Also diese intrinsische Motivation. Nicht, ich erzähle dir jetzt, welche super Strategie du brauchst, dass du jetzt hier endlich mal deine Hütte geputzt kriegst. So nicht. Sondern es muss, also ich begleite, dass es aus der Person selber rauskommt, die Lösung, weil sie dann nachhaltiger ist. Jo, Fragen
Finde ich,
dazu?
find ich total schön und wertschätzend. Und zwei Sachen gefallen mir daran unfassbar. Nee, mir gefällt eigentlich ziemlich alles. Aber einfach, dass du auch nochmal sagst, wir sind nicht heilend unterwegs. Ich glaube auch, das haben ganz viele Ergos so von wegen, also in ganz vielen verschiedenen Fachbereichen, dass wir denken, wir sind ne, genesend, dass der Patient dann quasi oder die Klientin oder sowas irgendwann komplett geheilt aus der Praxis rausmarschiert oder sowas. Nein, wir sind begleitend und geben mit und eben mit denen und arbeiten mit den Ressourcen, die da sind. Ich finde, das hast du schön dargestellt. Und das Zweite, Habe ich vergessen. Ich komme später nochmal drauf. Aber jetzt haben wir viel Theorie gehabt. Kannst du uns dann ein Fallbeispiel aus deiner Praxis nennen?
Ja, ich habe mal, das war sehr süß, eine Fortbildung gegeben für TherapeutInnen und habe dann später eine Anfrage bekommen von einer Teilnehmerin, die war also selber auch Therapeutin und meinte, oh, gibst du vielleicht auch Therapien? Ich würde gerne mal vorbeikommen. Ich habe da so ein Thema mit meinem Kind. So fing das an. Die ist jetzt schon seit 2 Jahren bei mir. Und es ging also erst um das Kind und irgendwie so die Problematik zwischen Kind und Mann und dass es irgendwie immer Schwierigkeiten gibt zu Hause. Dann im weiteren Verlauf wurde immer mehr klar, das Kind, ja, da hatte ich schon so den Floh im Ohr, habe dann mal so angesetzt, habe gesagt, vielleicht mal testen, so irgendwie ADHS, stellte sich heraus, Kind, Bingo, hat also ADHS. Im weiteren Verlauf ging es dann darum, also sie war immer sehr gestresst und es ging halt so um Stressregulation und all solche Dinge. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du, vielleicht wollen wir mal schauen, also ist ja genetisch, vielleicht hast du es ja auch. Und dann haben wir die getestet. Wir testen ja auch im Therapiezentrum. Also ich mache immer so ein Teilassessment und dann machen die Kollegen noch weiter. Und am Schluss kommt dann noch die Ärztin und dann ist die Diagnose fertig. Zack, hatte sie also auch ADHS. Und das war eine sehr schöne Reise, zu sehen, wie die Klientin immer mehr Puzzleteile sich da, also wie sich immer mehr Puzzleteile zusammengefügt haben und wie es jetzt immer harmonischer wird, dadurch, dass einfach durch diese Psychoedukation auch irgendwie ganz klar ist, was bei ihr ist, warum das so ist. Sie konnte dann auf ihrer Arbeitsstelle auch darüber sprechen. Und glücklicherweise ist das ja eine große Ergo-Praxis, wo halt auch zumindest davon ausgegangen werden kann, dass da ein Verständnis da ist. Und sie hat da jetzt auch irgendwie wirklich, ja, so klientenzentrierte Begleitung bekommen, ne? So Admin-Sachen, die schwer fallen. Da gibt es jetzt irgendwie eine Kollegin, die da sie irgendwie begleitet und solche Sachen. Also da haben wir ganz, ganz viel machen können. Und ja, das finde ich so schön, weil man richtig sehen konnte, wie sie dann immer mehr so tailor-made ihr Leben an sich anpasst. Und je mehr sie sich anpasste, desto weniger Begleiterscheinungen hatte sie auch. Also typisch ist zum Beispiel Migräne. Ganz viele meiner KlientInnen haben Migräne als nette Zusatzfeature bei ADHS. Ich habe dazu auch einen Post gemacht, dass es eben gehäuft vorkommt. Weil, also unter anderem ist Migräne ja auch blutzuckerbedingt und der Blutzucker, der ist dem geschuldet, dass Menschen mit ADHS ganz häufig durch den Tag rödeln, nicht essen und nicht trinken, dann fällt der Blutzucker ab und so weiter. Also das ist nur ein Bestandteil, auch schlechtes Schlafen und so weiter. Also all diese ADHS-Symptome und alles das wurde irgendwie besser. Und sie hat dann auch selber, weil sie Ergotherapeutin war, natürlich super Methoden entwickelt und ihre ganze Familie irgendwie Aufgabenverteilungspläne und das ist so süß, weil sie jetzt Fachtherapeutin geworden ist für Mütter mit ADHS in ihrer eigenen Praxis. Also es ist irgendwie ein sehr schönes Fallbeispiel, wie es laufen kann. Und jetzt ist sie irgendwie fein.
Super. Genau das wollte ich noch anbringen vorher, dass ich es toll finde, dass du eben auch sagst, wir sind jetzt nicht die Therapeutinnen, die sagen, okay, diese Strategie funktioniert und ich habe gelernt, dass die Struktur, das funktioniert. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir uns viel über Psychoedukation und mit dem Krankheitsbild oder mit dieser Neurodivergenz an sich auseinandersetzen, um eben auch zu schulen, aber dass wir uns nicht die Krone aufsetzen und sagen, diese Strategie probier die aus, sondern dass es eben ein Anleiten ist und das ist ja auch Ergotherapie, damit der Klient zur Selbst oder die Klientin zur Selbsthilfe kommt und selber für sich Strategien entwickelt, ausprobiert und vielleicht auch auf andere Situationen übertragen kann.
Ja, und das sage ich auch immer. Ich sage, also ADHS bedeutet, es gibt nur einen Weg, deinen Weg. Ich kann dich begleiten. Ich bin sozusagen die Flugbegleiterin auf deiner Reise. Das ist eine super spannende Reise, so eine Abenteuerreise. Und ja, das ist mein Job, begleitend und Wissen verteilen, so was ich da halt so angehäuft habe.
Schön. Gehen wir nochmal in eine andere Richtung und zwar eine kleine Wunschfrage. Wenn du einen Wunsch hättest, frei hättest und dieser würde sich am nächsten Morgen erfüllt haben, was würdest du dir dann gerade für Menschen mit ADHS wünschen?
Also die Frage war ja, was ich mir für ADHS-betroffene Menschen wünsche.
Ja.
Also erstmal, dass sie schon mal nicht betroffen sind, sondern dass sie einfach ADHS haben und
Hat
dass
dich
die Welt,
weggelassen.
Ich hab schon gemerkt, ja. Ich hatte die Frage nur schriftlich, habe ich das nämlich hier direkt schon mal durchgestrichen. Und dass die Welt und die Schule eben auch mehr das Konzept der Neurodiversität statt eben dieses pathologischen Paradigmas leben würden. Also, dass wir in einer Welt leben, wo es einfach ganz klar ist, so wie jetzt mit den Schuhen, ne, wir haben ja ein breites Spektrum. Der Robert geht in den Laden, der findet auch für seine 41 die super Nike-Turnschuhe. Und Sabrina mit ihren zarten 38er-Füßchen, ich unterstelle das jetzt, findet da auch ihre Schühchen mit rosa und Glitzer natürlich. Ja, schön durchgegendert. Nein, ja, also, ne, und dass das einfach auch für Gehirne so wäre, dass es da keine, dass es normal ist, dass wir alle unterschiedliche Gehirne haben und dass manche eben eher so reizoffen und emotionsstark sind und andere halt nicht. Und dass es Menschen gibt, die sehr viel Struktur brauchen und dass das total wertfrei, voll okay ist und andere, die halt eher so 10 Meter Freestyle und dass das alles einfach fein ist, das würde ich mir wünschen.
Schön. Jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Mini-Rubrikteil. Und zwar haben wir euch, liebe HörerInnen, nach Fragen gefragt, die ihr gerne rund um das Thema ADHS bei Erwachsenen stellen würdet. Ganz viele, haben wir gemerkt, es sind schon beantwortet worden von Marianne. Und zwar eben zum Beispiel, woran erkenne ich ableistische Fortbildungen, ne, gerade an dem pathologischen Paradigma. Und natürlich hast du auch über Methoden gesprochen und was der Unterschied auch im Sinne von Erwachsenen und Kindern in dem Sinne ist. Eine Frage bleibt da noch offen. Was macht denn eine aussagekräftige Diagnostik aus?
Ich muss kurz einschreiten. Du hattest noch, es gab noch eine Frage und zwar haben sich die Leute Büchertipps gewünscht. Ich habe hier nämlich meine Liste vorbereitet. Ich habe hier ganz brav
Super.
meine Hausaufgaben gemacht. Ja, ich
Na,
war noch
seht
nie so
ihr?
vorbereitet. Ja, ich bin ein konvertierter People-Pleaser. Also, was ich wirklich als Bücher empfehlen kann, also was ihr euren KlientInnen geben könnt, wenn die so am Anfang der Reise sind, so, habe ich vielleicht ADHS, ist das super Buch von Angelina Burger. Der Instagram-Account heißt auch Kirmes im Kopf und so heißt ihr Buch. Angelina, also hat da eine Autobiografie, die ist Journalistin und hat eben selber herausgefunden, dass sie ADHS hat und hat dann da über ihre Reise geschrieben. Das ist ein wirklich sehr schönes Buch. Das kann man dann auch den entsprechenden Eltern oder so schenken, dass sie vielleicht ein Verständnis entwickeln. Also das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Und dann vor allem eben, was das Spezialgebiet betrifft, Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS von Karl Dietrich, Kontges und Matthies. Das sind vier Co-AutorInnen. Genau, dann natürlich kann ich meinen Podcast empfehlen. Ich habe einen Podcast, in dem ich sehr
Sehr gut.
viel über ADHS spreche und ADHS vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen. Dann würde ich, wer therapeutisch damit arbeitet und trotzdem ab und zu mal so eine Strategiegeschichte mit an die Hand geben möchte, also da gibt es ein schönes Buch von den Therapietools, die ich ganz cool finde. Und das Therapietools-Buch, also geschrieben hat es Peter Kirsch und Nina Heible-Bär. Und das heißt ADHS im Erwachsenenalter. Jo, dann hatten die HörerInnen nämlich auch noch gefragt nach Hilfsmitteln im Alltag. Es gibt eine coole App, auf die schwören meine KlientInnen, die heißt Goblin Tools. Und diese App bricht sämtliche Handlungen in Teilhandlungsschritte herunter. Weil bei ADHS ist es so, dass man dann halt so ein Riesending, also man nimmt eine To-Do-Liste und schreibt da zum Beispiel drauf, Keller ausmisten. Und das denkt man dann, das soll man da an so einem Samstag machen und hat dann ständig das Gefühl, wieder nichts geschafft. Ja, und anstatt zu verstehen, naja, wie viele Teilschritte sind denn Keller ausmisten oder Altpapier wegbringen, ja, und dass man sich gar nicht bewusst macht, wie viele Teilschritte das sind. Und bei Goblin Tools kann man dann zum Beispiel eingeben, Kühlschrank putzen und dann steht da irgendwie, also Tür aufmachen, Sachen rausnehmen, Lappen nehmen, Spülmittel wischen, ja, also diese ganzen Teilschritte, die man dann auch noch, das hat so eine geile Feature, das kannst du dann so abhaken und dann kriegst du da noch irgend so ein Emoji oder irgendwas, was so ein bisschen Dopamin generiert, dass es irgendwie so Spaß macht. Und also auf diese App schwören die irgendwie alle. Was ich dann noch unbedingt empfehle, ist so Generalautomatisierung im Haushalt. Also je mehr Putzroboter, Kochroboter, ich will jetzt keine Firma nennen, weil ich keine Werbung machen will, etc., Milchkocher, ja, das leidige Problem der überkochenden Milch. oder überhaupt der brennenden Töpfe auch ein ADHS-Problem. Jeder Mensch mit ADHS weiß, wie man Rauchmelder ausmacht mit so einem Besen, weil die gehen ständig an, weil da ständig irgendwelche Sachen verkokeln. Also elektrische Töpfe etc. Vollautomatisierung des Haushalts, auf jeden Fall ist eine super Sache. Und Wecker. Und zwar nicht nur zum Aufstehen, sondern regelmäßig. Also berechnen, wenn ich um 8 aus dem Haus gehen muss, dann muss der, ich sollte jetzt mal wirklich aus dem Knick kommen, Wecker um 7:30 Uhr. Jetzt muss ich aber die Jacke anziehen um 7:35 Uhr und so weiter. Ne? Also das kann ich total empfehlen als Hilfsmittel. Und noch ein wichtiges Buch. Ich liebe den Heiner Lachenmeier. Das ist ein total abgefahrener Schweizer Psychologe. Ich glaube, er ist auch Professor und er hat selbst auch ADHS. Der ist super cool. Der hat auch tolle Vorlesungen auf YouTube. Und der hat ein Buch geschrieben über mit ADHS erfolgreich im Beruf. So wandeln sie vermeintliche Schwächen in Stärken um. Kann ich auch noch
Cool.
empfehlen. Jo.
Liebe HörerInnen, ich muss mich entschuldigen. Natürlich gab es noch Fragen, eben diese, die Marianne gestellt hatte. Aber Gott sei Dank sind wir ja so organisiert, dass auch unsere Interviewgäste die vorab bekommen. Aber und natürlich bekommt ihr auch alle Infos in unserer Infobox. Und Marianne erzählt uns jetzt noch ganz kurz was zur aussagekräftigen Diagnostik.
Ach so, davor war noch eine Frage, und zwar wollten die Leute auch noch wissen, welche Fortbildungen es noch gibt. Es gibt, ich habe tatsächlich sehr viele angeschaut, aber ich fand viele schwierig, deswegen, es gibt nur zwei, die ich empfehlen kann. Und zwar die von Professor Laut, ADHS-Trainer bei Erwachsenen nach Laut und Minsel, aber das ist eher so auch für Psychologen, weil da wird halt auch ganz viel so Diagnostisches und so mitgegeben. Also wie diagnostiziere ich und so, vielleicht ist das für Ergotherapeuten nicht so. Ja, wie soll ich sagen, nicht so gut. Und dann gibt es noch eine am 21. und 22. September, nämlich bei mir. Ich halte also tatsächlich eine ja, Fortbildung für Ergotherapeutinnen und Beraterinnen, wo es dann eben darum geht, ne? Also wie erkenne ich ADHS, was mache ich da, wie behandle ich das, etc. Können wir gerne verlinken. So, jetzt nochmal deine Frage.
Das war gut, weil bei den Fortbildungen gab es noch nichts, als ich dich gefragt habe. Jetzt gibt es was, wunderbar. Und jetzt nochmal zur aussagekräftigen Diagnostik. Was macht es aus?
Also, wichtig ist bei der aussagekräftigen Diagnostik, dass ihr die Diagnostik am besten bei jemandem macht, der wirklich Ahnung hat von dem Thema, der tatsächlich die Dinge einfach auch sehr gut wahrnehmen kann, weil leider es passiert sehr, sehr häufig, dass ich das höre von Klientinnen, die waren halt bei irgendwelchen Psychiatern, die nicht wirklich spezialisiert sind, die dann irgendwie sowas sagen wie, ja, das sehe ich jetzt bei Ihnen nicht, aber sie sind halt einfach nicht wirklich ausgebildet. Das ist leider tatsächlich ein Phänomen. Ich habe mit Psychologinnen auch gesprochen, also im Studium, ja, werden da maximal 4 Stunden, wenn es gut kommt, einen Tag so auf die ADHS verwandt. Ich meine, es ist ja in der Ergotherapie auch so. Ich weiß nicht, Sabrina, ob du dich erinnerst, wie viel man da so hatte. Ne? Das hat man kurz angeschnitten. Und eigentlich hat man nicht so Ahnung. Ne? Und hat halt diese klassischen Zappelphilipp und so und man weiß es nicht so genau. Also
Die
wirklich
leise
irgendwo,
Wiese.
genau, ja. Also das wäre schon mal super wichtig, irgendwie sich umzuhören, wo haben Leute gute Erfahrungen gemacht, wo haben Leute wirklich Ahnung und wo fühle ich mich auch irgendwie gut aufgehoben, ne? Also irgendwie gesehen und nicht irgendwie stigmatisiert. Das ist super wichtig. Dann gibt es verschiedene Kriterien. Also die DSM-5-Kriterien sollten auf jeden Fall überprüfbar erfüllt sein. Da gibt es verschiedene Testverfahren. Also wir machen den DIVA, das ist das diagnostische Interview für ADHS. Da gibt es aber viele, da gibt es auch noch den CAID und wie sie alle heißen. Was dann noch wichtig ist, ist eine Fremdanamnese. Also dass irgendwie auch Menschen aus der Kindheit da nochmal irgendwie was dazu sagen können. Wobei leider häufig vorkommt, dass die Eltern irgendwie nicht so wahrgenommen haben, dass da die Fremdanamnese ein bisschen verfälscht ist oder dass die Eltern, vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen, so, oh, Joel Spaß oder so was. Das habe ich neulich gehört, so, oh, war unauffällig. Viele gucken in die Zeugnisse. Die Noten schaue ich persönlich nie an, weil ich bei weiblich sozialisierten Menschen ja weiß, die sind häufig sind so High Achiever, ne, fleißiges Lieschen und so. Aber ich gucke mir die Kommentare an. Und zum Beispiel, wenn ich da sehe, auch irgendwie mit dem Schriftbild war es schwierig oder so, da sehe ich dann schon, das könnte ein Indiz sein, weil es muss halt in der Kindheit irgendwie schon vorgelegen haben. Dann ist wichtig, nochmal eine umfassende körperliche Untersuchung auch zu machen, also EEG, einfach um auszuschließen, dass nicht irgendeine andere Diagnose den Symptomzustand besser erklären kann. Ich würde auch ein Blutbild empfehlen, einfach auch mal zu gucken, Leberwerte, ne, ist die Konzentration, Müdigkeit etc. vielleicht irgendwas mit der Leber, B12-Mangel und so weiter. Genau, das wäre irgendwie noch wichtig. Und wir machen hier auch noch den D2R. Also das ist so ein Test, da muss man, wird die gelenkte Aufmerksamkeit getestet. Also man muss da so Bs und Ps mit so Strichen in einer nicht möglichen Zeit, also unter Hochdruck quasi einkringeln mit einer Stoppuhr. Und da wird dann gemessen und ja, also einfach um zu schauen, wie kann sich jemand konzentrieren. Und das kann man dann da sehr gut ja, hinreichend dann irgendwie darstellen. Und wenn all diese Parameter gegeben sind, dann ja, also die Diagnose muss immer validiert werden, dann auch von der ärztlichen Person, also entweder Psychiater oder Ärztin. Bei uns im Therapiezentrum macht das dann die Ärztin. Genau.
Okay,
Fragen
B's und
dazu?
P's. Die Hölle für jeden aus Franken.
Nee, ich glaube, es sind Ds und Ps.
Ach, B's und
Ja.
P's. Okay, dann anscheinend
Ich habe
nicht.
den einmal gemacht, der hat mich so gestresst, ich habe das verdrängt. Ich glaube, es waren Ds und Ps mit jeweils entweder einem Strich, zwei Striche oben, einem Strich oben oder ein Strich oben
Oben,
und
unten.
unten. Genau, und
Ah,
also
alles klar.
Hölle.
Okay, wir würden ganz kurz auf die letzte Frage jetzt mal zusteuern. Anscheinend, also mich gibt es tatsächlich immer noch, auch wenn man mich jetzt eine Zeit jetzt nicht gehört hat, gerade in der Folge. Marianne, die letzte Frage, muss nicht unbedingt was Fachliches sein. Du kannst dir ganz frei von der Leber beantworten. Wer hat dich denn auf deinem bisherigen Weg inspiriert und wer tut es vielleicht heute immer noch?
Also, ich finde Biografien von Frauen sehr inspirierend und wen ich da sehr, sehr inspirierend finde, ist Margarete von Steiff. Kurzer Exkurs in ihre Biografie. Sie war tatsächlich in irgendeiner Form gehbehindert. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Erkrankung. Jedenfalls lag die tatsächlich zu Hause rum. Aber sie war immer so wissbegierig und so. Und ihr kleiner Bruder, der sie sehr geliebt hat, der hat die dann in der Schubkarre in die Schule mitgenommen und einfach hinten reingelegt. So, weil ob die nur zu Hause liegt oder in der Schule. Und dann hat die da ganz viel aufgesaugt, weil sie so neugierig war und hat dann damals durften, also das war, Jahreszahl weiß ich immer nicht so, aber war sehr früher. Und da durften ja Mädchen nicht in die Schule gehen. Und da, weil sie halt in der Schule rumlag, hat sie dann halt gelernt. Und dann hat sie sich immer mehr auch Wissen angeeignet und so. Es war wirklich so eine ganz interessierte, offene, interessante Person. Und die hat dann gelernt, irgendwie, sie hat dann erst von Hand angefangen, irgendwie so Stofftiere zu nähen. Und ihr Bruder, der sie sehr geliebt hat, der war dann inzwischen irgendwie Ingenieur oder so geworden und der hat ihr dann eine Nähmaschine adaptiert. Also es ist ein bisschen ergotherapeutisch, die Story. Und die Nähmaschine konnte dann von Hand betrieben werden, weil ihre Füße gingen ja nicht. Also man hatte ja früher diese Nähmaschinen, wo man mit den Füßen so treten musste, da diese Singer. Genau. Und der hat die ihr also so angepasst und dann hat sie angefangen, mit dieser Maschine diese Stofftiere zu nähen. Und daraus resultierten halt dann diese ersten Stofftiere, ne, diese Steifknopf im Ohr, die kennt ihr ja vielleicht. Und ja, und daraus wurde eine riesige Firma und bis heute ein Imperium. Also Erfolgsstory, also, und das finde ich sehr, sehr wichtig für Menschen, die eben, also eine Behinderung haben. Ja, behindert ist man nicht, behindert wird man. Und irgendwie, ja, nicht aufzugeben und dran zu bleiben und eben sein Umfeld an sich zu adaptieren. Und das bedeutet halt, man kann immer Erfolg haben, egal wie widrig vielleicht die Umstände einem erscheinen mögen, so einfach nicht aufgeben. Das ist mein Motto.
Das sind ganz, ganz tolle Schlussworte. Vielen Dank, Marianne, dass du uns heute mitgenommen hast zu ADHS bei Erwachsenen. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Thema und du hast es sehr bildlich auch für uns dargestellt. Danke, dass du da warst. Und falls jetzt noch irgendeine Frage vergessen ist, die auch Marianne sich nicht aufgeschrieben hat, also wir hatten alle dabei, oder es jetzt noch eine zum Schluss kommt, dann schreibt sie doch gerne an bei Neuroperspektiven oder schreibt sie uns und wir leiten die weiter. Die Frage erreicht auf jeden Fall Marianne. Wir versprechen es euch, so wie bei allen Fragen. Und ja, ansonsten, wenn ihr sonst noch Fragen oder Vorschläge oder Kritik, Feedback, wie auch immer habt, dann gerne unter info@performance-skills.de oder ihr schreibt uns auf Instagram. Das war's.
Also von meiner Seite auch außen nochmal danke, dass du da warst heute bei uns das Thema tatsächlich näher gebracht hast. Und ja,
Danke, dass ihr mich
ansonsten
eingeladen habt.
sehr, sehr gern. Ansonsten bleibt nur zu sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Passt auf euch auf und euch natürlich allen eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.